Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Hier geht's darum, hinter die Kulissen des Verstandes zu schauen, tiefe, echte Beziehungen zu erschaffen und die Qualität des Erlebens des Lebens zu steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. In der heutigen Folge habe ich meinen guten Freund Chris zu Gast oder wie Millionen Menschen ihn kennen, The Fat Rat. Chris hat auf YouTube über 2 Milliarden Streams, Milliarden Plays auf Spotify und hat aus dem, was viele für brotlose Kunst halten, ein internationales, profitables, unabhängiges Business gebaut. Alle Infos zu Chris, zu The Fat Rat und seiner Musik findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt, let's go! Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen, lieber Chris, hier quasi in Emmeldorf und Sie fahren direkt nach Emmeldorf. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und zwar, ich muss ja gestehen, so ein bisschen aus egoistischen Gründen, weil wir uns ja so selten sprechen. Wir sind ja so auch befreundet und wir haben dadurch, dass wir natürlich irgendwie so wenige Überschneidungen in unserem Alltag haben, irgendwie nicht so oft Kontakt. Deswegen finde ich es voll geil, dich einfach in meinen Podcast einzuladen.
Ja, ein bisschen räumliche Distanz inzwischen leider auch, aber...
Genau. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Sag mal, wer bist du? Was machst du? Und dann steigen wir ein.
Ja, genau. Ich bin eigentlich Christian Büttner. Ich habe den Künstlernamen The Fat Rat, also wie die fette Ratte auf Englisch. Viele deiner Hörer werden es vielleicht nicht kennen, meine Musik. Allerdings, also zumindest nicht vom Namen her, aber vielleicht, wenn man sie vorspielt, dann doch, dass es die eigenen Kinder zum Beispiel unter Umständen mal gehört haben. Ich habe auf YouTube über 6 Millionen Follower. Ich habe auf YouTube zum Beispiel über 2 Milliarden Plays. Habe auf Spotify, weiß ich nicht, auch ein paar Milliarden Plays. Und bin damit größer als die meisten deutschen Künstler, was die Playzahlen und Followerzahlen und so weiter angeht. Also jetzt keine Ahnung, Helene Fischer oder Bushido oder wen es da alles so gibt. Aber
du bist sehr größer als sie, die haben weniger als du.
Ja, also weniger Playzahlen, weniger Follower und so weiter. Aber bei mir ist es sehr international. Bei mir kommen nur 2% der Fans aus Deutschland. Die restlichen 98% sind weltweit verstreut. Und deswegen ist es jetzt in Deutschland spezifisch nicht, dass ich da so herausrage. Aber läuft insgesamt sehr, sehr gut bei mir und sehr zufriedenstellend. Und das Besondere vielleicht an mir ist, dass ich das im Großen und Ganzen independent gemacht habe. Also ohne Plattenfirma, sondern einfach ganz alleine.
Ja, finde ich tatsächlich.
Beziehungsweise ganz alleine ist, sorry, ist nicht ganz richtig. Vor allem zusammen mit meiner Frau, aber ohne andere Firma im Hintergrund, die uns da geholfen hat.
Ja, das finde ich tatsächlich immer wieder super beeindruckend. Wir kennen uns ja von Seminaren, von vor, ich weiß gar nicht, wann haben wir uns erkannt? Wann
war der? 9 Jahre.
9 Jahre, du weißt auch gut Bescheid. 9 Jahre, das ist ja krass.
2016 war es.
2016, und da sah das ja auch noch ein bisschen anders aus. Ich weiß noch, wie du dann so große Visionen gesponnen hast. Ich weiß nicht mehr die Zahlen, die du damals deklariert hast.
Aber das weiß ich noch. Alle...
Ja, sag mal.
Das weiß ich noch, ja. Wir hatten so eine Visionsübung und ich habe aufgeschrieben, ich möchte 200 Millionen Plays auf einem einzelnen YouTube-Video haben. Und sogar die Supervisoren von den Coaches haben gesagt, Chris, das ist vielleicht ein bisschen abgefahren so, solltest schon was Realistisches nehmen. Ich habe so, nee, das will ich. Und hat auch geklappt dann. Ja, und mehrere Videos mit 200 Millionen Views jeweils.
Ja, totaler Wahnsinn. Was ich halt total abgefahren finde, das hatte ich eben im Vorgespräch auch schon kurz gesagt, ist, dass das ist ja so ein bisschen provokativ, ne? Aber dass du ja oder ihr beide ja zusammen wahnsinnig erfolgreich, auch finanziell super erfolgreich seid, unabhängig von dem, was der Markt eigentlich so vorgibt mit Plattenfirmen und so weiter und so fort. Irgendwelche Kleinkünstler, die auf Spotify 1,50 € verdienen und so weiter. Also so einfach, ihr seid ja finanziell ultra erfolgreich mit etwas, was die meisten Menschen, würde ich sagen, im Mainstream eher eine brotlose Kunst finden. Wenn man jetzt nicht Taylor Swift oder Helene Fischer ist, weiß ich nicht, das bei Helene kenne ich nicht so aus, aber wenn man jetzt nicht Taylor Swift oder Michael Jackson oder wie auch immer die ganzen Großen heißen, denkt man ja, würde ich erstmal sagen, mit Musik, das ist halt irgendwie eine Leidenschaft und du kannst vielleicht auch dich damit über Wasser halten, aber nicht wirklich erfolgreich sein und schon gar nicht irgendwie so unabhängig von dem Markt zu sein, weil das, was ja, also ich meine, und ich bin da wirklich echt so total stumm, aber gut kenne ich mich da überhaupt nicht aus, aber was man so als Laie denkt, ist ja, dann kriegst du irgendwie einen Knebelvertrag bei irgendeinem Plattenlabel und dann hast du da irgendwie dein letztes Hemd verkauft und musst halt für immer das tun, was die von dir wollen.
Ja.
Genau, ihr habt das ja einfach total anders gemacht oder du bist ja auch schon ganz früh irgendwie mit so einer großen Vision anders gestartet und ich würde einfach total gerne mal wissen, wie ist das angefangen? Weil du hast ja wahrscheinlich nicht mit 12 in deinem Zimmer gesessen, wobei, das würde ich dir schon auch zutrauen, und gedacht so, ich werde mal ein unabhängiger, finanzieller, freier Musiker.
Musiker schon, das war ganz früh, aber es ging ganz, ich wollte damals noch Dirigent werden. Als Jugendlicher wollte ich eigentlich Dirigent werden, klassisches Orchester dirigieren, habe dann aber nach dem Abi gemerkt, wo die Aufnahmeprüfung dann auch gewesen wäre, dass es überhaupt nicht wirklich kreativ ist, sondern du machst ja nur die Musik, die es schon lange gibt. Und dann hatte ich mir überlegt, dann habe ich ein Semester BWL studiert, so aus Verlegenheit sozusagen, habe mir überlegt, okay, ja, ich habe mir gedacht, das kannst du immer gebrauchen, und das hat mir auch tatsächlich, hilft mir bis heute, mal so die Grundlagen gelernt zu haben, aber dann habe ich mir überlegt, okay, was wäre denn das Pendant heutzutage quasi vom Dirigenten? Also was mehr die künstlerische Leitung ist, die künstlerische Vision, aber kreativ. Und früher waren ja die großen Dirigenten, das waren ja die Komponisten, und Dirigenten waren ja eins. Also Beethoven hat seine Symphonien komponiert und hat die dann auch dirigiert und mit dem Orchester einstudiert zum Beispiel. Ja. Und da habe ich gedacht, was ist das Pendant heute? Und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich Musikproduzent. Und dann habe ich Tontechnik studiert und habe mich dann da reingearbeitet. Habe erstmal als Produzent für andere Künstler gearbeitet, habe Künstler produziert damals in den 2000er Jahren, wie Lou Bega zum Beispiel, der Mambo No. 5 gemacht hat, habe Monrose, diese Casting-Show-Band da zum Beispiel, Thomas Anders, solche Künstler habe ich dann produziert, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mir die Musikindustrie halt, genau wie du gesagt hast.
Ich muss mal ganz kurz anhängen, weil du musst ja immer davon ausgehen, ich bin ja quasi perfekter Repräsentant von den Leuten, die keine Ahnung haben.
Ja.
Weil du die zu produzieren, heißt das sozusagen, dass du die kreative Musikarbeit im Hintergrund machst, oder heißt das auch irgendwas, was Marketing und so angeht?
Tonstudio, Songs schreiben, vor dem Mischpult sitzen, sagen, hier, sing mal so, und dann machen wir noch jetzt die Drums oder das Schlagzeug so hin und solche Geschichten. Also die künstlerische Erschaffung sozusagen, also quasi dafür sorgen, dass es nachher einen Song gibt, eine Aufnahme, die dann vermarktet werden kann. Mit der Vermarktung selber hatte ich damals quasi nichts zu tun, auch wenn es mich schon immer interessiert hat. Genau, und habe dann aber irgendwann gemerkt, genau wie du gesagt hast, zu viele Knebelverträge in der Musikindustrie, und war noch 3 Jahre in Los Angeles, wo ich auch als Musikproduzent gearbeitet habe, auch durchaus erfolgreich. Hab da angefangen, mein eigenes Projekt zu starten. Hab dann aber gesagt, also dass ich angefangen habe, eigentlich selber Songs auf Soundcloud zu stellen, die ich ganz selber gemacht habe. Also eigenes Projekt heißt, ich habe jetzt nicht mehr Monrose oder Lou Bega produziert, sondern ich habe selber unter meinem Videogame-Namen The Fat Rat einfach angefangen, Songs auf Soundcloud zu stellen. Was dann schon ein gewisses Momentum gewonnen hat. Ich habe dann angefangen, erste Fans zu kriegen und ein paar Shows.
Wie hast du das gemacht? Was würdest du sagen, was war der Clou? War das, ich sag mal, ausschließlich die Qualität der Musik?
Was den Unterschied gemacht hat?
Ja, warum? Also es gibt ja sicherlich ja nicht, oder auch bis heute nicht, der Einzige, der einfach mal irgendwas auf Soundcloud hochlädt. Ja. Aber was macht denn den Unterschied? Warum bist du denn erfolgreich und warum kriegt das Traction und bei anderen nicht?
Also Qualität der Musik, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist. Wichtig ist, dass es Musik ist, die außergewöhnlich ist. Ja, ob die jetzt gut ist, kann jeder immer für sich selber entscheiden. Ja, das ist immer sehr subjektiv. Aber ein außergewöhnliches Hörerlebnis, wo auch Leute sagen können, das ist, also es gibt den erfolgreichsten Musikproduzenten der letzten 20 Jahre eigentlich, ist Max Martin. Ja, und der hat angefangen mit Britney Spears und Backstreet Boys, hat dann über Bon Jovi, It's My Life, über Katy Perry, I Kissed a Girl, bis jetzt zu The Weeknd, Blinding Lights und diesen und Ariana Grande. Eine unfassbare Track Record von Hits. Und der sagt, sein Ziel ist, der Zuhörer muss in den ersten 2 Sekunden wissen, den Song mag ich oder den Song mag ich nicht. Also das ist eine klare Identität, wo du sagen kannst, wow, finde ich zum Kotzen, oder wow, finde ich mega. Ja.
Das Super Problem spannend, ist, wenn ist ja du voll da, Marketing, ne?
Total, genau. Das Problem ist, wenn du dazwischen bist, wenn alle sagen so, ah ja, ist ganz nett. Das funktioniert nicht. Ja. Genau, mein neuester Song zum Beispiel, Genius, heißt der, geht auch quasi in die Richtung, der fängt gleich mit einem Riff an, mit einem sehr ungewöhnlichen Sound, wo viele vielleicht sagen so, wie geht's? Aber andere sagen, boah, finde ich spannend. Ja. Und das ist was wenig Leute machen. Also einfach eine wirkliche, sich auch zu trauen, eine Kante drin zu haben in der Musik und eine Identität da drin zu haben. Und auf der Art und Weise kann man sagen, ja, die Musik, das war die Qualität der Musik, aber nicht im Sinne von, alle finden es toll, aber im Sinne von, es hat eine Identität. eine klare eigene Identität. Und
das ist dann, auch viel wichtiger, ne? Ich meine, die Welt teilt sich auch ein in die Leute, die Taylor Swift mögen und die, die sie nicht mögen.
Genau.
Brauchst
du ja genau. Auch die. Und eigentlich kannst du dir die erfolgreichsten der Welt angucken, alle. Du findest eigentlich immer mehr Leute, die es nicht mögen, als die, die es mögen.
Ja.
Und auf der Ebene kann man schon sagen, war es die Qualität der Musik. Weil ich habe einfach die Songs rausgestellt und die haben dann funktioniert. Also da war jetzt nicht irgendwie groß Marketing-Genie oder irgendwie sowas dann dabei.
Okay, das heißt, du hast sie auf Soundcloud hochgeladen und dann hat das irgendwie funktioniert. Und dann?
Dann war ich ja noch in Los Angeles und
da verdient man noch kein Geld mit, oder? Wenn man die auf Soundcloud hochlädt?
Nee, da gab es noch nichts zu verdienen. Da gab es tatsächlich nichts zu verdienen, wirklich. Und dann haben meine Frau und ich gesagt, wir wollen aber Kinder kriegen, aber nicht in Los Angeles. Und sind in unsere Heimatstadt Göttingen zurückgegangen. Besser gesagt, ein Dorf südlich von Göttingen, also völliges Kontrastprogramm. Und dann haben wir gesagt, haben wir uns überlegt, okay, wir können jetzt im Moment noch ganz gut von den Tantiemen leben, die reinkommen von den Songs, die ich veröffentlicht habe, auf sehr bescheidenem Niveau, aber wir können davon leben. Und ich mache jetzt mal meine eigene Musik weiter und zwar auch einfach meine ganz eigenen Songs und stelle die einfach raus. Und das hat dann einfach sehr, sehr gut funktioniert. Also vor allen Dingen auf YouTube war das damals, dass es ein Wahnsinnsmomentum gewonnen hat. Und ich hätte nicht gedacht damals, dass man von den Streams und leben kann, also von YouTube und Spotify. Weil jeder hat gesagt, da verdienst du nichts. Ja. Und ich weiß noch, wie ich dann Songs rausgestellt habe und habe so ein Independent-Label, mit dem habe ich veröffentlicht. Und habe ich gesagt, ja, komm, ist egal, wenn da ein paar Euro bei rausspringen, kann ich mal rausstellen. Und dann kam die erste Abrechnung und der hat mir gesagt, ja, wir haben echt gut verkauft. Und ich dachte, ja, da haben wir wahrscheinlich 20 Euro verdient oder so. Und tatsächlich waren im ersten Monat waren es schon 4.000 Songs allein, die dann auf iTunes verkauft wurden. Was dann allein schon, also von dem ersten Song, was dann allein schon 2.000 Euro on top waren. Und das war erst der allererste Anfang. Krass. Genau, also einfach durch das Volumen der Verkäufe und der Streams, selbst wenn man nur einen Drittel Cent mit einem Stream verdient, wenn halt ein Song 100 Millionen Streams hat, dann lohnt sich das dann, sind es doch da auch, was ich, 300.000 Euro allein mit einem Song.
Ja, krass. Ich hatte mal eine Frage, weil ich meine, vielleicht bin ich da auch nicht die richtige Generation, aber YouTube ist für mich immer mit Bild.
Ja.
Ihr macht ja jetzt auch so Videos dazu, richtig? So Animationen?
Ganz minimalistisch, ja.
Ganz minimalistisch. Aber das war ja auch nicht immer so. Wieso geht man denn, also ist es für mein Gehirn wieder,
ja.
Man sieht ja dann nichts, sondern man sieht wahrscheinlich nur das Titelbild oder so und dann hört man einen Song, oder?
Ja, genau.
Das machen die Leute dann wahrscheinlich, Musik hören auf YouTube.
Ja, die Leute klicken ja eigentlich auf so ein Musikvideo wegen der Musik. Und das ist auch was ich damals gemerkt habe und mir, oder eine Spekulation, die ich hatte. Ich habe mir gedacht, die Leute wollen ein schönes Bild zu der Musik dazu haben, was die Emotionen widerspiegelt. Würde es nicht vielleicht reichen, einfach ein schönes Bild zu haben mit so ein bisschen Animation drauf und den Song laufen zu haben? Und tatsächlich hat es sehr gut funktioniert. Weil, wie gesagt, es gibt viele Videos, die über 100 oder über 200 Millionen Views mit meiner Musik haben. Viele nur mit einem Standbild. Ja, was halt super ist, weil ich mehr Zeit im Studio verbringen konnte und auch nicht irgendwie unfassbar viel Geld für Musikvideos ausgeben musste. Es ist ja, das ist ja ein unglaublicher Ressourcenfresser, so ein Musikvideo. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich stattdessen, sag ich mal, bessere Musik machen konnte, weil ich einfach mehr Songs machen konnte, habe ich nachher bessere Songs und mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen konnte und mich nicht damit aufarbeiten musste, Musikvideos zu produzieren.
Ja, total krass. Und das heißt, deine oder euer Hauptfokus war immer YouTube dann?
Nee, das hat sich entwickelt über die Zeit. Also zu Anfang war es eigentlich Soundcloud und da waren es Musikblogs. Das war zu Anfang und dann hat es zu YouTube gewechselt. Dann waren Musik-Apps, also Musik-Games, ein wichtiger Fokus. Und jetzt letztendlich ist es eher Shortform-Content wie TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts, wo die Musik quasi entdeckt wird.
Wo die entdeckt wird, aber verdient tut ihr dann wieder über YouTube?
Spotify vor allen Dingen und Apple Spotify. Music und Amazon und so weiter. Das ist die größte Einnahmequelle.
Krass. Ja, abgefahren. Ja. Das macht dann wirklich einzig und allein wahrscheinlich das Volumen, ne?
Genau. Also ja, das sagen alle immer, verdienst ja nichts, aber ja, es ist nicht also eine Million Streams auf Spotify heutzutage ist nichts. Also das ist Pillepalle. Also ich meine, da verdient man schon mal 3.000 Euro mit einer Million, aber das ist nicht, dass man sagt, ich habe eine Million Streams auf Spotify. Also ich finde es mal, also 100 Millionen ist mal cool und eine Milliarde ist halt so richtig amtlich. Aber mit einer Milliarde, da bist du allein bei 3 Millionen Euro. Ja.
Ja. Okay. Okay, krass.
Habe ich aber auch noch nicht erreicht, die Milliarde. Ja. Also nicht mit einem einzelnen Song.
Ja, spannend. Kommt bestimmt bald.
Ich arbeite dran.
Okay, und dann habt ihr das aber ja, also Svea ist ja irgendwann, also deine Frau ist ja irgendwann mit eingestiegen, ne? Die hat ja nicht von Anfang an mitgemacht, oder? Aber die ist ja so keine halb Musikerin.
Sie spielt auch Klavier, aber ist jetzt nicht wirklich, also nicht beruflich Musikerin. Ja. Sie war aber letztendlich die, die mich dazu gebracht hat. Sie war diejenige in Los Angeles, die immer gesagt hat, Chris, du steckst so viel Zeit und so viel Liebe in die Musik, du müsstest eigentlich der Künstler sein. Es war relativ schnell, nachdem wir zusammengekommen sind. Und da habe ich zu Anfang gesagt, nee, ich will nur ein Produzent sein, ich will das nur im Studio machen. Aber sie hat das halt immer, hat mich darin immer bestärkt. Und sie war diejenige, die mich auch dazu gebracht hat, dann irgendwann mal unter meinem Namen einfach ein paar Songs auf Soundcloud zu stellen, die dann gut funktioniert haben und dann darauf immer weiter aufzubauen. Und sie hat mich unfassbar ermächtigt letztendlich in der Zeit, wo wir nach Deutschland zurückgegangen sind, wo ich noch nicht damit wirklich Geld verdient habe mit meinem eigenen Projekt. Und gesagt habe, du, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Musik einfach mache und die einfach rausstelle, ob das jemals irgendwie lukrativ ist. Und da hat sie gesagt, du, weißt du was? Ich finde, du sollst es machen. Ich glaube, dass das super sein könnte. Und wenn nicht, ist das auch völlig okay. Hauptsache, wir sind zusammen. Und diesen bedingungslosen Support zu haben, das war extrem wichtig und ist halt unglaublich ermächtigend.
Das ist so geil, jemanden zu haben, der an einen glaubt, insbesondere in den Momenten, wo man selber zweifelt, ne?
Ja. Ja, und bedingungslos glaubt.
Ja. Yeah.
Einfach, die hat ganz klar gesagt, wenn du jetzt gesagt damals, du, ich würde auch in ein Loch mit dir zusammenziehen. Wir können auch in ein Erdloch wohnen. Aber ich bleib bei dir, mach dir darüber keine Sorgen. Ja, wir bleiben zusammen, wir machen das. Aber ich find's toll, wenn du es einfach versuchen würdest.
Voll cool.
Ja.
Hat sich ja gelohnt.
Für uns beide auch.
Ja, für euch beide voll. Ich habe mal eine ganz andere Querfrage. Du machst ja digitale Musik. Also das heißt, du spielst ja jetzt nicht irgendwie ein Instrument oder machst keine Konzerte oder so, sondern es ist ja alles digital. Wie siehst denn du das KI-Thema? Ich frage uns insbesondere vor dem Hintergrund, weil Luke, mein Sohn, der macht ja auch Musikproduktion. Mhm. Er hat sich immer noch nicht getraut, sich bei dir zu melden. Aber das ist eine Frage, die ich manchmal, denke immer so, nee, mach das auf jeden Fall, finde das super, was du machst. Aber das ist eine Frage, die ich manchmal so habe, jetzt gerade irgendwie auch in meiner Welt irgendwie, das geht ja in großen Schritten voran. Und ich frage mich immer, was jemand wie du darüber denkt.
Ja, auf welcher Ebene? Weil es gibt so viele Ebenen dazu.
Also glaubst du, dass KI jemanden wie dich irgendwann ersetzen kann? Also wirst du irgendwann zu jemandem, der KI steuert, um Musik zu produzieren? Oder wirst du das weiterhin machen, weil es um die Frequenz geht?
Ich glaube, in Teilen werden, sage ich mal, Musikproduzenten und Komponisten und Sänger durch KI ersetzt werden können. Mhm. Ja. Ich glaube aber, dass es auch Sachen gibt, wo das Menschen immer noch gerne Menschen dabei, menschengemachte Musik hören werden, wissend, dass sie von Menschen gemacht wurde. Mhm. Also es wird einfach beides geben. Das ist das, was ich glaube. Genauso wie jetzt Fernseher nicht das Kino ersetzt hat. Mhm. Ja. Weil es ist immer noch, sei es jetzt, also ich trete ja auch auf, ich spiele auch Klavier und so und singe teilweise auch auf meinen Songs und so, also ich bin ja schon Musiker, ich glaube, es ist immer ein Bedürfnis da, Musik zu hören, die von Menschen gemacht wurde. Was aber nicht heißt, dass das KI-Thema, dass das nie irgendwie passieren wird, sondern ja, das wird es auch geben. Gerade wenn es um Hintergrundmusik oder solche Geschichten geht, na klar, da ist es vielleicht sehr praktisch zu sagen, hey, komm, KI, hau mal was raus. Also die ist inzwischen, also die, es gibt manche KIs, die inzwischen sehr, sehr gut geworden sind, Musik zu machen. Was ich völlig krass finde, ist die Vocal Performance. Es gibt manche KIs, die einfach komplette Songs ausspucken. Und die Vocal Performance da ist unglaublich.
Ja.
Das ist krass. Ausdrucksstarke Vocals, wie du sie als Produzent, da kannst du echt lange suchen, bis du es so hinkriegst. Oder lange, lange dran arbeiten, bis mal du so ausdrucksstarke Vocals hast. Wo wirklich kleine Schwankungen, bisschen Vibrato und wie die Stimmfarben sich innerhalb einer Phrase ändern und so. Absolut auf den Punkt. Komplett KI generiert. Ist krass. So Songwriting und ganze gesamte Strukturen und so finde ich ziemlich grottig im Moment noch. Aber trotzdem, nur weil ich mit dem Auto schneller fahren kann als der schnellste Läufer, heißt das nicht, dass keiner mehr Sport schaut. Ja. Mhm. Menschen wollen ja Menschen beobachten oder wollen auch sehen, wie Menschen Dinge vollbringen.
Ja.
Weil das ist ja auch inspirierend letztendlich.
Ja, voll. Ja, spannend. Mhm. Richtig spannend. Und wenn du jetzt nochmal an so Business-Aufbau denkst, also weil ihr habt ja, das ist ja super ungewöhnlich, was ihr gemacht habt. Das ist einfach ja so unglaublich ungewöhnlich. Was würdest du sagen, was hat den Kernunterschied gemacht von dem, wie ihr das gemacht habt, in Relation zu denjenigen, die nicht erfolgreich sind damit? Ist es, weil ihr das im Doppelpack gemacht habt oder weil ihr da, ist es?
Ich glaube tatsächlich, dass mir das jetzt sehr geholfen hat als Musiker, wie gesagt.
Ja.
Also das ist schon, diesen bedingungslosen, rückhaltslosen Support zu haben, ist unglaublich powerful einfach. Ja, das ist eins. Und das andere ist, glaube ich, auf die wichtigen Dinge zu fokussieren.
Mhm.
Also zu erkennen, was ist eigentlich das, was den Unterschied macht. Nur daran zu arbeiten und alles andere letztendlich außen vor zu lassen. Und für mich war das, wo ich gesagt habe, das macht den Unterschied, war, dass ich gesagt habe, okay, ich mache Musik, die hörst du einmal und du denkst, warte mal, was ist das denn?
Mhm.
Ja. Und dann sagst du vielleicht, finde ich fürchterlich oder wow, finde ich cool. Aber du wirst es nicht hören und denken und es nicht bemerken.
Mhm.
Genau, also wirklich Musik, die eine Identität letztendlich hat. Weil das ist und war das, wo ich mich drauf konzentriert habe seit jeher. Und also vor allen Dingen, seitdem ich mein eigenes Ding mache, konnte ich das auch. Weil das war schwer in der Musikindustrie, weil wenn du was komplett anderes machst, als alle anderen machen, dann einer Plattenfirma das zu erklären, warum das eine gute Idee ist und dass sie es mal versuchen sollen. Und du weißt ja aber dann auch nicht, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Ist schwer, aber als Independent Artist geht das halt.
Mhm.
Und das ist letztendlich das Wichtigste, wo ich den Erfolg drauf zurückführe. Da gibt es viele, 100.000 andere Facetten, aber wenn das nicht gewesen wäre, hätte das alles nicht funktioniert.
Mm, also es ist halt auf jeden Fall die Qualität der Musik schon auch. Und das finde ich tatsächlich super spannend, dass man das direkt hören muss und dass das so eine Identität, das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil Matthias hat das irgendwann mal erzählt, da weißt du bestimmt auch, dass man irgendwie auf Spotify sind die Songs immer so kurz mittlerweile wegen der Streams, wie bei den, keine Ahnung, Reels sind kurz, weil dann werden die auch durchgeguckt und kriegen weil das dem Algorithmus irgendwie gefällt. Das finde ich irgendwie so abgefahren, sich das vorzustellen, dass der Algorithmus dann ja irgendwie quasi auch die Produzenten oder die Komponisten oder so beeinflusst letztendlich. Aber auf der anderen Seite ist das auch wie so wie mit dem, was du sagtest, dass die ersten 2 Sekunden die Identität transportieren müssen, ist es ja auch wie so ein eigentlich ganz cooler Leitfaden, wenn man was produzieren möchte, was die Leute wirklich erreicht, oder?
Ja, klar. Ich würde sagen, man kann diese Denkweise auch auf jedes andere Business übertragen. Wir haben gestern Abend uns lange unterhalten mit der Thai-Nanny hier auf Zypern. Wir haben uns überlegt, wie sie ihr Business halt so gestalten kann, die hier so ein Thai-Catering-Service sozusagen auf Zypern hat, dass er wirklich herausragend ist, dass sie halt nicht in dem Sumpf an anderen Catering-Dingern untergeht und halt einfach nur Thai-Food ist, sondern wirklich eine ganz eigene, herausstechende Identität hat. Ja, und da kann man auf allen Ebenen was machen. Also ein Beispiel ist The Korean Vegan auf Instagram. Die macht koreanisches Essen, aber immer vegan. Und sie macht diese typischen Kochvideos, erzählt aber währenddessen nichts über das, nicht erklärt nicht das Rezept, sondern erzählt eine Hintergrundgeschichte zu dem Rezept.
Mhm.
Ja, und die Sachen in Kombination mit extrem hochqualitativen Aufnahmen und sehr guten Schnitten und toller Beleuchtung und so, das Ganze, ich weiß jetzt nicht, wie viel Follower die im Moment hat, aber es ist extrem viral gegangen. Aber es ist einfach vom Konzept von vornherein so, dass es halt nicht dasselbe ist, wie das alle anderen machen. Und du kannst, du stößt da drauf und sagst, okay, koreanisch vegan interessiert mich nicht. Ja. Gibt viele Leute, die sagen, ja, ich will mein Fleisch und was auch immer. Aber andere, wenn es halt dein Ding ist, sagst du, wow, das ist aber cool. Und die Hintergrundgeschichte, die dazu erzählt wird, ist halt, gibt halt nochmal mehr Tiefe. Und ich höre nicht einfach nur das Rezept beschrieben. Ja, sondern ich habe wirklich eine Story dazu und kann auch eine Beziehung dann dazu aufbauen. Wenn ich das dann selber koche, denke ich vielleicht wieder an die Story. So, also es ist einfach anders als das, was alle anderen machen.
Super, super spannend. Ich muss gerade daran denken, wie die meisten, wenn ich jetzt mit den Coaches zusammenarbeite im Businessbereich, wie alle diese Angst davor haben, eine Nische zu wählen. Weil das ist es ja letztendlich, ne, dass du sozusagen eine Nische rauswählst. Aber ich finde es voll schön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, weil das eine ist ja, was man denken könnte, ich schränke mich ein, weil ich dann, wenn ich Korean Vegan, das schließt ja Thai mit Fleisch aus.
Richtig, schließt alles mit Fleisch aus und alles, was nicht koreanisch ist. Extrem dünn. Ja.
Genau, und wenn dann auch sozusagen die Videos alle ähnlich sind mit Storytelling und so, also ähnlich im Sinne von der gleichen Struktur folgen. Und gleichzeitig ist es aber ja auch trotzdem sehr, sehr, sehr anders als alle anderen, wie du schon sagtest. Also man hebt sich halt irgendwie super ab. Das finde ich irgendwie interessant, aber ich habe dann direkt eine Anschlussfrage, weil was ich immer sagen würde, weil ich arbeite ja jetzt und bist du ja auch mit Personal Brands hauptsächlich zusammen. Und es gibt ja Menschen, immer so aus der Luft gegriffen, die sind nicht so stringent, dass sie Jahre und Jahrzehnte lang das Gleiche machen, sondern denen dann schnell langweilig wird und die dann die Themen wechseln und die Ideen wechseln und so mal so aus
der Luft gegriffen. Gibt sowas, tatsächlich.
Habe ich mal gehört.
Kennst du so jemanden?
Nee, kenne ich nicht, aber ich habe davon mal gehört. Und da würde mich mal interessieren, was du dann dazu sagen würdest, weil ich würde trotzdem nämlich allem, was du sagst, zustimmen irgendwie von der Positionierung und was auch immer ich anbiete irgendwie an Produkt oder jetzt bei uns wäre es wahrscheinlich übertragen, irgendwie Content rauszugeben oder wenn ich einen Kurs mache, das ist halt wichtig, oder eine Masterclass, dass die erste Viertelstunde von der Masterclass halt schon die Leute, sonst gucken die sich den Rest nicht an. Das ist ja auch total klar. Es ist ja irgendwie so. Und gleichzeitig würde ich aber auch immer sagen, dann würde mich deine Gedanken dazu interessieren, dass es gerade wenn man so eine Künstlerseele ist und auch wenn ich jetzt keine Musik mache, würde ich von mir auch behaupten, dass ich so eine künstlerische Ader habe.
Auf jeden Fall.
Fühlt sich an wie meine Kunst, die ich da mache.
Definitiv. Ja. Das habe ich gestern der Thai auch erzählt, Kochen ist halt ihre Kunst.
Ja, genau.
Du kannst Kunst in allem machen.
Ja, genau. Und dass ich halt merke, mein künstlerischer Ausdruck beinhaltet aber auch sowas wie, jetzt mache ich das und übermorgen mache ich das und dann mache ich das. Und du kannst eigentlich nicht, du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du in einem Vierteljahr irgendwie mich wieder triffst, dass ich noch die gleiche bin wie vor einem Vierteljahr. Wie passt das denn damit zusammen?
Finde ich jetzt gar nicht schlimm, grundsätzlich. Weil ich glaube nicht, dass es wichtig ist, ständig dasselbe zu machen. Das ist ja auch nicht das, was ich sozusagen gesagt habe.
Ja, übersetzt nochmal. Weil es folgt ja schon der gleichen Struktur. Oder? Vielleicht sehe ich das auch falsch.
Nee, also für mich ist der Punkt letztendlich bei einem Song, dass der Song so ist, dass du sagst, hoppla, was ist das denn?
Ja, okay.
Ja. Stimmt, das heißt
das
aber
kann
nicht,
alles sein.
Das kann aber total viel sein. Und ich glaube, dass es auch bei anderen Brands im Coaching, dass du sagen kannst, okay, ich mache total Partnerschaftscoaching, ja, auf eine bestimmte Art und Weise, wo jeder sofort sagt, huch, das ist aber komplett anders. Und dann immer sage ich, okay, jetzt hat sich das für mich erfüllt. Jetzt mache ich Business Coaching, aber wieder auf eine Art und Weise, wo jeder sagt, okay, so kriege ich es aber nicht bei jedem. Ja. Und dann vielleicht wieder noch was ganz anderes, dann Ernährung oder was auch immer es sein mag. Genau, also ich denke nicht, dass es wichtig ist, sich die ganze Zeit festgefahren zu bleiben. Aber was die Nische angeht, hatte ich auch einen gewissen Widerstand zu anfangen. Und das Verrückte war bei mir, dass die Nische war eigentlich da, ich habe sie nur nicht erkannt und habe mich sogar dagegen gewehrt. Das ist, glaube ich, ein Muster, was es oft gibt, was ich auch bei anderen Künstlern schon gesehen habe, wo ich gesagt habe, boah, du hast die eine Sache, die ist total cool. Da sage ich mir so, nee, ich will da nicht drauf festgelegt werden. Wo ich mir denke, also, geh doch erstmal rein, du kannst ja auch später wieder wechseln. Also ich glaube, dieser Gedanke, okay, die Nische, ich muss für alle Zeit und ewig da irgendwie drinbleiben in der Nische, das kann, glaube ich, blockieren.
Ja.
Hau rein in die Nische, gib Vollgas und wenn du es halt doof findest, machst du halt was anderes.
Ja. Wie war das bei dir?
Ja, bei mir war es, also meine Musik ist groß geworden in der Videogame-Community. Und als ich, wenn ich da mit Leuten zu tun hatte, irgendwie haben sie gesagt, ah, du machst so, du bist in dieser Gaming-Musik halt so. Da habe ich gesagt, nein, das ist Musik, das ist jetzt nicht irgendwie Gaming. Und dann hatte ich halt ein Marketingbuch irgendwie so gelesen, wo es eben drum ging, wie heißt das? Das eine ist The 21 Immutable Laws of Marketing, glaube ich. Kann sein, dass es das war. Da geht es um Positionierung. Das ist das Standardwerk über Positionierung. Vielleicht ganz kurz. Positionierung bedeutet, dass, wenn Leute von einem Themenbereich reden, du auf der erste oder zweite Brand bist, der den Menschen einfällt. Dann hast du eine Position. Also du belegst dann diese Position. Beispiel Fast Food, McDonald's. Mhm. Ja, also wenn Leute von Fast Food reden, sagst du, okay, sag mal ein Brand, McDonald's oder Burger King. Das sind quasi die, die McDonald's und Burger King belegen die Position Fast Food. Mhm. Das ist eine Positionierung. Und das kann man halt für sich selber finden. Und ich habe dann halt immer, nach einer Zeit habe ich gemerkt, warte mal kurz, nachdem ich mir ewig den Kopf zerbrochen habe, vielleicht ist es ja genau Gaming Music. Ja, also wenn die Leute über Videogame-Musik reden, das ist jetzt nicht, natürlich nicht, was jeder ständig macht, aber wenn die Leute über Videogame-Musik reden, wissen dann, nehmen wir doch The Fat Rat. So, und das dann habe ich nicht mit dem widerstanden, sondern habe da irgendwie das Pressetexte auch reingebracht und dann letztendlich in die Bio reingeschrieben und solche Geschichten und so. Mhm. Und es hat wahnsinnig was gebracht. Also alle möglichen Anfragen für Shows und Geschichten und so weiter kamen dann, weil die Leute, weil wir diese Positionierung halt raustransportiert haben. Mhm. Also der Punkt ist, teilweise, und das sehe ich auch bei anderen Künstlern, ist es schon da und man leistet nur Widerstand dagegen. Oft ist es teilweise ist die Geschichte, wo jeder, die Schublade, in die dich jeder packt, wo du eigentlich nicht drin sein möchtest, ist genau das Ding oft, was eigentlich genau das Richtige ist.
Ja.
Also man kann eigentlich dankbar sein, wenn die Leute in eine Schublade packen und sollte das lieber für sich akzeptieren und sagen, ah cool, mega, anstatt dieses, okay, man will immer alles sein, weil das funktioniert sowieso nicht.
Mhm.
Dann kannst du die Schublade nehmen, was auch immer das ist, wenn es ist, keine Ahnung, Partnerschaftscoaching für homosexuelle Frauen über 40, was auch immer es sein mag. Ja, ich will aber eigentlich alles machen. So, nee, mach doch das. Ja, da, weil dann weiß deine Zielgruppe, okay, das ist die richtige Person. Du kannst ja auch von dort aus dann wieder breiter werden.
Ja,
gibt auch viele Leute. Das ist,
glaube ich, tatsächlich der Clou, ne?
Ja. Gibt auch viele Leute, die meine Musik hören, die nicht Videogames spielen.
Genau, das ist nämlich, glaube ich, ein. Genau, das ist das, weil so als Freigeist fühlt sich das halt so an, als würde man sich einschränken müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass es das Gegenteil ist. Wobei auch da ja die Frage ist, weil ich sag mal, meine Positionierung ist, wobei weiß ich gar nicht, ich würde mal sagen, meine Positionierung ist nicht so spitz, weil ich halt mich auf eine Methode fokussiere und nicht auf ein Thema sozusagen. Das ist ein bisschen, wurde gestern gefragt, was coachst du? Also jemand fragt, was machst du? Ich coach. Und dann meinte ich, was coachst du? Dann meinte ich, alles. Das ist natürlich keine Positionierung. aber
an der Stelle nicht.
An der Stelle nicht, genau. Aber das, also die Art und Weise und die Herangehensweise und die Perspektive und so, das ist halt trotzdem natürlich irgendwie.
Klar, wäre halt die Frage, okay, was machst du anders als andere Coaches?
Ja, genau. Was ich aber jetzt nochmal total interessant finde, du bist ja quasi, du hast dich ja, ich sag mal, sowas wie aufgelehnt oder weiß ich nicht, ob es so rebellisch war, aber zumindest hast du dich anders verhalten als die, rebellisch, als die Industriestandards sozusagen. Und das ist ja, also gerade das, was ich halt super viel mitkriege, ist, dass die meisten, die jetzt irgendwie gerade, wenn die loslegen, und ich weiß nicht, ob es dein Thema, aber die haben irgendwie total Angst, abgelehnt zu werden. Also jetzt alleine, wenn ich irgendwie einen Instagram-Post mache und wenn mich irgendjemand ablehne, aber ich meine, wir brauchen überhaupt nicht über Industriestandards oder die großen Leute aus der Industrie oder aus dem Markt sprechen. Aber das ist so eines der Kernthemen. Ich habe Angst, dafür abgelehnt zu werden, was ich mache oder nicht ernst genommen zu werden oder. Deswegen würde ich gerne noch mal wissen, hattest du das jemals? Wie war das für dich, irgendwie dich so dagegen zu lehnen? Das ist ja fast wie so eine Disruption im Musikmarkt.
Ja. Also an der Stelle, wo wir diese Geschäftsentscheidung getroffen haben, hatte ich es nicht.
Mhm.
Für mich, glaube ich, war der größte Punkt, selber Künstler zu werden.
Mhm.
Auch für mein Umfeld. Ich war auch damals schon 33, als ich überhaupt angefangen habe. Also das allererste Soundcloud-Upload. Ja. Mhm. Nee, 32 Jahre alt war ich. Aber der allererste, wo ich jetzt gesagt habe, ich bin jetzt selber Künstler. war ich so 32 Jahre alt. Ja, echt? Ja. So, das war, glaube ich, so ein bisschen für mich am ehesten der Punkt, wo ich so dachte, okay, was sagen denn die Leute da? Ja. Aber ich habe das in gewisser Weise auch als Antrieb genutzt, dass ich dachte, okay, das voll nach vorne jetzt. Weil wenn du es voll nach vorne machst und voll dahinter stehst, geht's immer noch besser, als wenn du es zurückhaltend machst. Also ich glaube, gerade wenn man die Angst vor der Ablehnung hat, ist es so wichtig, 100% zu geben und voll reinzugehen, als es vorsichtig zu machen. Weil ich finde, wenn man es vorsichtig macht, ist die Wahrscheinlichkeit, abgelehnt zu werden, meistens viel, viel höher.
Ja, die antizipiert man schon, ne? Die zieht man quasi ins Feld schon.
Ja, und es fordert sie auch viel mehr heraus.
Ja. Yeah.
Also habe ich so oft erlebt, das ist letztendlich, sagen wir mal, von der Bühnenperformance kommt es bei mir her, weil ich habe sehr viel auf der Bühne gestanden, ich habe also ganz viel im Klavier auch gespielt auf der Bühne, alle möglichen im Orchester gespielt und Theater gespielt und alles Mögliche gemacht, wirklich viele, viele, viele Stunden in meinem Leben oder noch viel länger auf der Bühne gestanden. Und da ist es einfach, du brauchst die Präsenz und was auch immer du machst, musst mit voller Überzeugung machen. Mhm. Ja, und wenn du Theater spielst und den Text vergisst, weitermachen. Ja, dann erzählst halt was anderes, aber du musst dranbleiben. Du kannst nicht die Unsicherheit auf der Bühne zeigen. Und du kannst auch, ich hatte eine sehr strenge Klavierlehrerin, die hat, ich habe Beethoven gespielt, ja. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, war nicht schlimm. Wenn ich dann zusammengezuckt bin bei dem Fehler, dann hat die Noten genommen, die über den Kopf gedonnert. Ja. Das war die Lage. Die hat gesagt, Fehler ist nicht schlimm, aber du darfst es dir nicht anmerken lassen. Also nicht auf der Bühne, nicht in dieser öffentlichen Situation, weil keiner merkt den Fehler, es sei denn, dass du ihn quasi rausprojizierst und präsentierst so machst, dann merken die Leute, warte mal kurz, das war doch ein Fehler. Und man wundert sich unfassbar, was für gravierende Fehler man machen kann, wenn man selbstbewusst präsentiert auf der Bühne. Also ich kenne es zum Beispiel vom Klavierspielen. Und Profis bei den Zuschauern dabei sind, die den Song kennen, ja, und du spielst es und selbstbewusst machst einen gravierenden Fehler und du spielst einfach weiter und gehst von der Bühne und redest mit ihnen und so, ja, und hast den Fehler gemerkt, so, hä, nee, was für ein Fehler. Ja, weil du es halt einfach nicht gezeigt hast. Und diese Ausstrahlung dahinter zu haben, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Das war auch das, wo ich dann damals quasi reingegangen bin. Okay, ich mache es jetzt 100%ig selbstbewusst, trompete das raus. Ich bin jetzt übrigens Künstler und das ist mein Ding, das sind meine Songs. Und ich glaube, ich habe sogar mal so, damals Facebook war noch so ein Ding so, hey, ihr könnt jetzt die Ersten sein, die mir folgen, weil noch ist es cool, weil bald werde ich es nicht mal mehr merken. Also so, ja, das wird jetzt groß.
Ja, krass.
Ja.
Was braucht's dafür? Ich höre jetzt meine Leute fragen.
Ja.
Was braucht's dafür? Weil ich bin ja schon zu 1000% bei dir. Ich sag gerne, du musst halt spielen, um zu gewinnen und nicht spielen, um nicht zu verlieren.
Ja.
Also all in gehen und nicht.
Ja. Ja.
Darauf achten irgendwie, dass es nicht schief läuft sozusagen.
Ja.
Das geht halt nicht. Und dieses Selbstbewusstsein ist ja so wichtig, auch ja in meinem Job. Aber was würdest du sagen, was war bei dir der Clou, wie du da reingefunden hast? Weil du kannst ja den Leuten nicht sagen, du musst jetzt einfach selbstbewusst sein. Ich ja selbstbewusst.
Ja, ja. Nein. Bei mir, ich ziehe es immer wieder aus einer Sache, das ist dieses Bewusstsein über die eigene Sterblichkeit. Das ist einfach der Weg für mich.
Tell me more. Wie komme ich von dem Bewusstsein über Sterblichkeit zu selbst?
Weil Zeit ist begrenzt. Ja. Und das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, irgendwann 80 zu sein oder was auch immer und zurückzublicken und mir denken, hätte ich es mal gemacht, hätte ich es mal versucht. Das ist das Allerschlimmste, weil ich weiß, wenn ich Vollgas gebe und 100% gebe und ich blicke zurück und sage, okay, hat nicht geklappt, ja und? Meine Güte. Ja, aber es nicht versucht zu haben, das wäre schlimm.
Ist das der Kernpunkt, der dich sozusagen hat mutig sein lassen und auch selbstbewusst auftreten lassen?
Ja, ganz grundsätzlich ist das Kernding, was mich antreibt. Ich finde es völlig unterschätzt, wann immer ich Menschen sehe, die so leben, dass sie vorsichtig sind und eigentlich, und du merkst, die wollen eigentlich, aber trauen sich irgendwie nicht. Ich möchte sie am liebsten schütteln und eine Knarre an den Kopf halten und sagen, weißt du was, irgendwann Du denkst jetzt, es ist lebensbedrohlich. Du stirbst irgendwann, verdammt nochmal. Und du weißt auch nicht, wann. Ja, meisten von uns kennen jemand, der auch schon vorzeitig beim Autounfall oder irgendwie so gestorben ist. Und dann, weißt du, oder hast irgendwie deine Krebsdiagnose oder was auch immer, habe auch eine Cousine von meiner Frau jetzt und so. Ja, und da stehst du und da denke ich mir, mach doch was draus. Hast jetzt die Zeit, jetzt ist die Möglichkeit. Und das ist das, was mich, also merkst du auch, mich sehr leidenschaftlich antreibt, ist genau das, weil wir sterben irgendwann. Ja, und wieso dann rum das Zeit vertrödeln? Ja. Das ist
lebensbedrohlich.
Absolut. Das ist nur sonst Zeitverschwendung.
Ja. Ja, finde ich einen schönen Ansatz. Also ich bin da ja, ich glaube, wir haben uns da in einem anderen Zusammenhang irgendwie, ich glaube, auf ein Glas Wein oder so auch mal drüber unterhalten, dass ich das ja tatsächlich genauso sehe. Bei mir ist es ja auch der Antrieb. Also es macht halt keinen Sinn, es nicht zu machen, einfach weil aus Angst, weil das ist ja die totale Grütze. Weil, wie gesagt, vielleicht werden wir morgen vom Laster überfahren oder wie auch immer und dann hat es sich nicht gelohnt, es nicht zu tun.
Ja.
Ja, und auch das Bereuen sehe ich ganz genauso, dass wir auf jeden Fall nur die Dinge bereuen, die wir zurückgehalten oder nicht getan haben und nicht die Fehler, die wir gemacht haben.
Ja. Und die Frage letztendlich, wie würde ich entscheiden, ich finde die Frage nicht zu tief, wenn es mein letzter Tag wäre irgendwie, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, weil da würde ich irgendwie, keine Ahnung, nur mit der Family zusammen und so weiter. Ja. Aber wie würde ich entscheiden, wenn ich noch 3 Monate zu leben hätte? Das finde ich zielführend für mich und das ist auch was ich mich immer wieder frage. Okay, stell dir vor, du hast nur noch 3 Monate, wie entscheidest du es? Und so oft ist es dann auf einmal völlig klar. Okay, wenn ich noch 3 Monate zu leben habe, irgendwie tödliche Krankheit oder so, und vielleicht für die zuhören, vielleicht hat man ja auch jemanden im Umfeld, der sowas schon mal erlebt hat, ja, wie das dann die Perspektive auf die Dinge ändert. Und mir geht's oft so, ich frage mich mal, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, soll ich den jetzt mal wieder anrufen, aber ich traue mich nicht, hatte ich zum Beispiel mal, ein alter Geschäftskollege, weiß ich aber nicht, wie der mir gegenübersteht und so, aber eigentlich waren wir mal ganz gute Freunde, ich war zufällig in derselben Stadt, soll ich mich melden oder nicht, ne? Ja, wie würde ich entscheiden, wenn ich nur noch 3 Monate zu leben hätte? Ja, natürlich würde ich den anrufen. Okay, sofort angerufen.
Ja.
Oder den Song, keine Ahnung, wie die Leute das finden. Vielleicht finden den halt total kacke oder so, aber ich finde es irgendwie gewagt und das drückt mich aus und so, aber vielleicht würden meine Fans das alle hassen. Was will ich machen, wenn ich nur 3 Monate zu leben hätte? Ja, ich würde aber mal wissen wollen, wie der ankommt. Okay, raus damit. Das ist immer wieder die Frage letztendlich.
Guter Seismograf.
Ja.
Ob ich irgendwie gerade im Rückzug bin, ja, finde ich.
Und eben auch dieses, okay, ich will Künstler werden. Ja, ich will dann, ja, also vom Produzent zu Künstler.
Ja.
Ja, okay, wenn ich nur 3 Monate zu leben hätte, Alter, würde ich Vollgas geben. Oder habe ich mir damals gedacht, habe ich dann ja auch gemacht.
Ja.
Weil ich es einfach wissen will.
Ja, und dann, was dann entsteht, und das ist, glaube ich, dann das ist wie so dann auf der positiven Seite so self-fulfilling, dass wenn du dann immer wieder ich bin ja ähnlich drauf, wenn wir dann immer wieder diese Schritte gehen, dann ist es so, als würde das sozusagen den Selbstvertrauensmuskel stärken und es immer leichter wird, weil wir einfach dann immer so, naja, was soll halt passieren? Kann halt sein, dass es, aber ne, weil dann machst du halt Fehler und fällst auf die Schnauze und dann finden Leute das scheiße und dann merkst du aber so, okay, ist nicht so schön, aber ist auch nicht so schlimm.
Genau.
Und dann wird es halt immer einfacher. Das will ich tatsächlich auch sagen, weil gerade wenn die Leute sagen, ich traue mich, ich habe Angst, dann auch zu sagen, ja, und das, du musst halt einen Fuß vor den nächsten setzen und es wird immer einfacher. Es wird jedes Mal, also es fühlt sich nicht weniger scheiße an, wenn man auf die Schnauze fällt. Das würde ich nicht sagen, es fühlt sich immer scheiße an, aber es wird immer leichter. Also es ist sozusagen nicht so schlimm, wenn es sich scheiße anfühlt, so würde ich sagen.
Man gewöhnt sich dran.
Mit den Gefühlen.
Tut noch genauso weh, aber der Schmerz wieder.
Ja. Würdest du sagen, ein talentierter Musiker, jeder talentierte Musiker könnte erfolgreich werden?
Jeder könnte erfolgreich werden, also grundsätzlich schon, ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, was ist Talent? Ich glaube nicht mal, dass man Talent braucht. Man muss halt die richtigen Schritte gehen. So würde ich es sehen. Man muss die richtigen Schritte gehen.
Und die richtigen Schritte sind?
Also darüber haben wir noch nicht gesprochen. Was ich gemerkt habe bei den meisten oder eigentlich bei allen erfolgreichen Musikern, was so gut wie alle erfolgreichen Musiker machen, und was ganz wenig nicht erfolgreiche Musiker machen, ist, die erfolgreichen Musiker sehen sich als Diener ihres Publikums. Die nicht erfolgreichen Musiker sehen das Publikum als ihren Diener.
Ja.
Das sind dann auch die, die sich beschweren, ah, oh, jetzt muss ich die ganze Zeit Shortform-Content auf TikTok machen. Ich will doch meine Kunst machen. Fuck you. Die wollen TikTok, du machst TikTok. Ganz einfach. Muss mal ein bisschen drastisch auszudrücken. Ja. Aber
ja, das finde ich cool. Aber das ist ja letztendlich in meiner Branche irgendwie ganz genauso. Ich habe das Gefühl, ich diene den Leuten, die
richtig
zu mir kommen. Und ich würde schon wahrscheinlich sagen, ich vermeide es, mich dafür zu verbiegen, sondern meine Absicht ist sozusagen, diese Synthese zu finden aus dem, worauf ich Bock habe und denen zu dienen.
Ja, absolut. Verbiegen rede ich ja auch nicht von. Nee, ne? Also das heißt nicht, mach alles, was die wollen. Ja, nur trotzdem dienst du denen.
Ja.
Trotzdem dienst du dein Publikum, du dienst deinen Kunden. Und ich glaube, dass es besonders bei Musikern weit verbreitet ist, auch gerade eher so in Deutschland, in USA eher weniger, deswegen haben die auch viel mehr erfolgreiche Musiker und Entertainment und so weiter, dass es nicht als Business gesehen wird und als ich diene, sondern als Künstler irgendwie geht's um Selbstausdruck. Ja, auch. Natürlich. Ja. Aber du bist auch dafür, also das, was du letztendlich zurückbekommst, hängt davon ab, wie sehr du gewisse Menschen einfach erreichst. Und da musst du auch da hingehen, wo du diese erreichen kannst.
Ja.
Du musst auch natürlich auch kein TikTok machen, kannst das auch anders machen. Aber irgendwo musst du dir mal überlegen, wie du deine Leute halt erreichst. Voll. Und wenn du sie nicht erreichst, dann, oder wenn ich die Leute nicht erreiche, dann frage ich mich, okay, wo ist denn mein Problem? Und beschwere mich nicht über die Leute, die nicht zu mir kommen, weil das ist nicht dein Job.
Ja,
also das ist einfach wichtig. Es ist nicht der Job der Welt irgendwie, dass die Welt mich irgendwie als Musiker irgendwie pampert.
Ja.
Das ist aber, was ich sehr viel bei nicht erfolgreichen Musikern erlebe.
Ja, interessant. Mhm. Kann ich total sehen. Das ist wahrscheinlich in meiner Branche nochmal ein bisschen anders. Also ich glaube, das gibt's da auch. Aber nicht so sehr aus diesem egozentrischen Künstler-Dasein, sondern wahrscheinlich eher aus so einem, das ist das, was ich machen will und ich habe gar keine Ahnung, ob der Markt das überhaupt will, sondern ich mache jetzt einfach das, was ich machen will und dann denke ich so, und dann verkauft sich das nicht und dann denke ich, ich bin nicht gut genug, weil das damit gar nichts zu tun hat.
Ja,
aber es ist irgendwie total spannend. Also das ist eine Sache, also sozusagen den Leuten zu dienen und auch dahin zu gehen, auch zuzuhören und das, was noch, was sind sozusagen die Zutaten?
Ja, und das andere ist
Selbstbewusstsein.
Selbstbewusstsein, genau, mit Sicherheit. Und letztendlich, sage ich mal, eine konträre Idee zu haben, damit recht zu haben. Also das ist von Mark Manson, ich weiß nicht, ob du den kennst. Einer meiner Lieblings, keine Ahnung, Coaches aus USA, grandios. Der hat ein herrliches YouTube-Video, wo er sagt, wie schaffst du es, dieses typische YouTube-Ding, erfolgreicher zu sein als 99% der Menschen. Ja. Und er geht halt sofort sehr gegen die typischen Surfer-Videos, wo es da irgendwie ja hier die Morgenroutine und dann da früh aufstehen und das Essen und dein Protein und Workout und so weiter. Das ist völlig egal alles letztendlich. Was du brauchst ist, du musst eine konträre Idee haben, wo jeder sagt, das ist Quatsch und du sagst, ich glaube aber, das stimmt. Du musst damit recht haben. Der kritischste Punkt. Ja, weil meistens, wenn alle sagen, das ist Quatsch, gibt es aus einem guten Grund, weil es Quatsch ist. Du musst damit recht haben. Und dann musst du voll da reingehen. Dann musst du da voll dran glauben und das komplett durchziehen. Genau. Und das ist, glaube ich, und da braucht man natürlich dieses Selbstbewusstsein. Und ja, man muss natürlich an seine Kunden oder das Publikum oder was auch immer denken. Aber eben dieses auch eine Sache, eine gewisse Art und Weise anders zu machen als die anderen. Weil du musst es, sonst hast du keine Identität. Sonst verschwindest du in der Suppe von.
Aber das kann ja auch, das kann man ja auch so, man kann das sozusagen so dramatisch hören. Ich muss ganz anders das machen. Aber es gibt ja bestimmte jetzt bei euch, keine Ahnung, es gibt die Tonleitern, es gibt die Akkorde, Harmonien, Disharmonien. Also, ne, und das ist ja wie bei mir auch, es gibt irgendwie, der Mensch hat Konditionierung und er hat dann halt bestimmte Konditionierungen, die bei uns allen gleich sind. Also, man braucht das Rad aber auch trotzdem nicht neu erfinden. Ich glaube, das ist manchmal sozusagen, dass man dann auf der anderen Seite vom Pferd fällt, halt auch schon öfter gesehen, sozusagen, ich bin halt nicht besonders genug. Und man denkt, du bist du bist alleine schon als Individuum besonders und du, weil du als Mensch einzigartig bist. Das ist jetzt wahrscheinlich beim Coachen als Personal Brand nochmal wichtiger als bei dir, wo du bist ja nicht das Produkt, sondern du hast hast eine größere Distanz zu deinem Produkt, zu den Songs als ich, wenn ich jetzt coache. Aber dass das halt dennoch so ist, dass die Persönlichkeit ist schon eine Einzigartigkeit und dann halt, wie du sagst, irgendwie da mutig für losgehen. Das finde ich, ja.
Genau, und um Gottes Willen, es geht nicht darum, alles neu zu machen.
Ja.
Aber einen klaren Grund liefern zu können.
Ja.
Also bei dir jetzt als Coach, wenn ich von dir gecoacht werden möchte, muss ich wissen, warum gehe ich denn zu Dana und nicht zu irgendeinem anderen Coach? Da muss es halt einen Grund geben, warum ich ausgerechnet zu dir gehe.
Voll. Und
idealerweise ist es dem jeweiligen Coach oder was auch immer, ist es halt dann klar, dass er sagt, okay, ich mache das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ja. Muss nicht revolutionär neu sein. Kann auch sein, dass du nur flüsternd redest oder was auch immer. Ja. Meistens ist es bei Coaches ist ja meistens die Methode und wie die Methode konkret umgesetzt wird. Also ich habe ja selber ganz, ganz viele Coachings auch gemacht.
Ja.
Kennt es ja auch ein bisschen. Da waren wir uns ja auch kennengelernt.
Ja.
Gewisserweise ist die Methode und die Art und Weise, wie die Methode umgesetzt wird.
Ja.
Das ist ja das, was es ausmacht.
Ja.
Genau. Aber da sollte halt idealerweise eine Linie drin sein, dass es halt irgendwie wiedererkennbar ist.
Ja. Ja, voll gut. Richtig cool. Also ich finde das wirklich beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Vor allen Dingen, weil das halt so anders ist. Und ich glaube, das ist halt das, was erfolgreiche Menschen so ein bisschen auch immer ausmacht. Das ist halt so ein bisschen irgendwie, wie du auch schon sagst, ne? Es ist halt so ein bisschen irgendwie anders, als man das eigentlich erwarten würde. Weil man denkt jetzt nicht irgendwie, das ist dieser Typ aus Göttingen, hast du gesagt, war das, ne?
Genau.
Der Typ aus Göttingen mit seiner Frau, die nach Zypern ausgewandert sind und irgendwie Millionen-Business aufgebaut haben mit Gaming-Music. Hä? Denkt man so, verstehe ich irgendwie nicht. Das passt irgendwie nicht in mein Weltbild rein. Aber das alleine ist ja auch schon inspirierend. Und da stimme ich dir auch total zu, dass das kann halt KI niemals ersetzen, die Geschichte. Ja. Also so egal, was da sozusagen an technischen Möglichkeiten irgendwann entsteht. Aber diese ganze Geschichte und die Menschlichkeit, die da drin ist, ich glaube, das ist auch das, was uns Menschen irgendwie alle zusammenhält und was irgendwie niemals verschwinden wird.
Ja, voll cool. Definitiv.
Voll geil. Vielen Dank fürs Teilen, Chris, von deinem eurem sehr ungewöhnlichen Weg.
Ja.
Wenn ich jetzt denke, finde ich halt super spannend, ich will mal hören, was der so macht. Wo finde ich denn The Fat Rat auf YouTube ganz normal?
Zum Beispiel, genau. Einfach in einem Wort, The Fat Rat, aber alles zusammengeschrieben. Dann sollte es sofort auftauchen oder auf
Instagram,
Spotify.
Instagram, TikTok, überall seid ihr, ne? Spotify.
Genau, ja, genau.
Und was ist ein guter Einstieg, wenn ich jetzt kein Gaming-Mensch bin, aber denk so, ich will trotzdem mal hören, die Musik, was ist ein guter?
Naja, der Top-Song auf Spotify zum Beispiel, der geht, glaube ich, geht schon in die richtige Richtung. Fly Away heißt der.
Mhm.
Das ist jetzt nicht, also Gaming ist teilweise bei mir auch sehr orchestral, also eher cinematisch sozusagen.
Mhm.
Und der ist, denke ich, eine ganz nette Mischung. Das ist recht melodisch und mit Gesang drauf und teilweise mit einem orchestralen Mittelteil auch. Das ist jetzt nicht total schräg und abgefahren an der Stelle.
Voll cool. Chris, ich danke dir. Es war mir ein Fest, dich auszuquetschen. Richtig spannend.
Vielen Dank, Dana. Hat mich sehr gefreut. Hat mich überhaupt sehr, sehr gefreut, dass wir uns mal wieder gesprochen haben.